Wenn ich ein bisschen schwer atme, dann versteht mich gut. Es ist nicht einfach, selbst eine Hymne zu singen wie diese. Oh meine Güte. Und jedes Mal, wenn ich den Herzschlag fühle und die Schmerzen empfinde, dann denke ich zurück an diese früheren Tage, als ich im Krankenhaus war, sehr gedemütigt, entmutigt. Und ich suchte danach, ich verzweifelte und suchte danach, geheilt zu werden. Wenn Freunde mich im Krankenhaus besuchten und mich fragten, sollen wir aus der Bibel vorlesen, dann sagte ich ihnen, ja, bitte lest mir immer vor. Und ich wünschte mir am liebsten die Stelle aus Johannes 5. Da heißt es in Vers 2, es ist aber in Jerusalem bei dem Schaftor ein Teich, der auf Hebräisch Bethesda genannt wird und 5 Säulen hat. In diesen lag eine Menge Kranker, Blinder, Lahmer, Dürrer, die auf die Bewegung des Wassers warteten. Es war aber ein gewisser Mensch dort, der 38 Jahre mit seiner Krankheit behaftet war. Als Jesus diesen daliegen sah und wusste, dass er schon so lange Zeit mit ihm war, spricht er zu ihm, willst du gesund werden? Und Jesus stellte ihm die Frage, willst du gesund werden? Und Jesus antwortete ihm, steh auf und geh. Und ich kann euch sagen, es gab viele Zeiten, in denen ich mich wünschte, in diesem Bett zu singen und meine Muskeln zu bewegen und aufzustehen und dieses Lied zu singen, rette mich Herr, hör meine gedemütigte Stimme. Gehe nicht vorüber, Herr. Aber ich stand nie aus diesem Bett auf und ging herum. Und es schien damals, dass Jesus an mir vorübergegangen sei. Und eines Tages kam meine Schwester Jay und sie bat mich, auf ihrer Farm sie zu besuchen. Und eines Morgens, während unserer Routine, sah ich eine Werbung im Fernsehen, dass, wie viele von euch erinnern sich an Catherine Collins? Sie war jemand wie Benny Hinn dieser Zeit. Und meine Schwester und ich. Und wir gingen zu dem Washington Hilton. Wir wollten einen guten Platz dort haben, wo sie redete. Und wir gingen zu der Rollstuhl-Ort. Und es waren viele Rollstühle dort. Und wir warteten, dass Lichter dimmten und es kam die Spotin und Miss Coleman kam und sie sprang auf die Bühne und mit einem Crescendo von Musik begann man zu singen und es sieht so aus, dass Menschen dort in der Ecke geheilt werden. Und wir warteten, dieses Licht in die Rollstuhlbereich kommen würde. Und wir riefen, hey, komm herüber zu uns. Und als der Gottesdienst zu Ende ging, kam jemand und eskortierte uns hinaus zu den Aufzügen. Und ich konnte die Musik hören auf der anderen Seite, während ich als 15. In einer Reihe von 35 vor dem Aufzug wartete und es wurde langsam ruhig. Und ich sah diese ganze Reihe entlang und sagte zu mir selbst, hier muss irgendetwas falsch sein. Was für eine Art Retter, was für eine Art Heiler, was für eine Art Retter würde einen Gelähmten vorbeigehen. Als ich diese Nacht ins Bett ging, dachte ich, nun, wenn ich nicht geheilt werden kann, dann werde ich einfach nicht geheilt. Ich werde nicht so leben. Und sehr bald begann eine bittere Wurzel in mir aufzuwachsen. Ich beschwerte mich die ganze Zeit. Niemand hat irgendetwas, was gut genug war. Jede Kleinigkeit wurde zu einer Entschuldigung. Wenn etwas nicht so ging, wie ich es wollte, dann war es vorbei. Und das Schlimmste war, dass in dieser Bitterkeit schien es, dass Jesus der Heiler so weit weg sein würde. Und wenn ich nicht geheilt werden konnte, sagte ich zu meiner Schwester, lass mich einfach in meinem Bett, mach das Licht aus, mach die Tür zu und lass mich einfach allein. Aber selbst in diesem dunklen Bett kam mir Lederhymnen in Erinnerung. Und in dieser Einsamkeit erinnerte ich mich an Lieder wie folgende.
Their helpers fail and comforts flee. Help of the helpless, I'm so helpless. Oh, abide with me.
Und irgendwie einige Tage in diesem Bett, wenige Tage später, schrie ich zu Gott und sagte, wenn ich so leben kann, wenn ich so leben soll, dann muss jemand mir helfen. Jesus, dann musst du für mich so leben. Ich kann es nicht von mir aus. Bitte hilf mir, zeige mir, wie ich leben soll. Und es war an diesen Tagen, das war mein erster Schrei nach Hilfe. Und meine Schwester, die kam in mein Bett und sie machte. Und meine Schwester kam herein zur Tür und ich sagte zu ihr, mach die Fenster auf, lass die Sonne hereinschallen, setz mich in den Rollstuhl. Setz mich im Rollstuhl draußen hin und ich bat meine Schwester, dass sie mir einen Stock in den Mund gibt und ich Seite um Seite durch die Bibel blättern konnte und Bibel lesen konnte. Nun, ich war immer noch an Heilung interessiert. Ich wollte immer noch wissen, was Gottes Wort über Heilung sagt. Und so wurde mir sehr schnell bewusst in den ersten Kapiteln von Markus Evangelium. Ihr kennt die Geschichte, wo Jesus sehr viele Menschen heilt, gelähmte Menschen. Er hat einen langen Tag und am nächsten Morgen kam die Volksmenge zurück. Simon und die 12, die suchen nach Jesus, aber er konnte nirgends gesehen werden. Und der Grund war, dass Jesus früh aufgestanden war, um an einen einsamen Ort zu gehen und zu beten. Und als sie ihn endlich fanden, berichten sie ihm über diese Gruppe, die alle nach Heilung streben. Und mir wurde bewusst, was Jesus ihnen beantwortete, war sehr interessant, weil Jesus antwortet ihnen, lasst uns an einen anderen Ort gehen, in die nahegelegenen Dörfer, wo ich auch predigen kann. Weil dies ist der Grund, warum ich gekommen bin. Und das hat mich getroffen. Oh, das hat mich sehr getroffen. Der Grund ist nicht, dass Jesus sich nicht kümmert um all diese Kranken und Leute, sondern der Unterschied war, das war nicht das Wichtigste für diese Menschen. Das Evangelium sagt, dass die Sünde diese Menschen, dass diese Menschen in Sünde leben und dass Jesus allein der Weg ist. Und wenn Menschen das verpassen, wenn sie zu Jesus kommen, damit Jesus ihre Probleme hilft, dann verstehen sie nicht, dass dies das primäre Aufgabe ist. Kein Wunder war ich so zutiefst niedergeschlagen. Ich wollte einfach, dass Jesus meine Probleme und meine Gelähmtheit sich darum kümmert. Ja, Jesus kümmert sich um leidende Leute. Er kümmert sich darum, wenn du für 38 Jahre gelähmt bist. Kannst du meine Hand von hinten korrigieren? Ich bin so schwach, dass ich Hilfe brauche, eine Seite umzublättern. Aber ich bin so dankbar, dass ihr wisst, dass Gott stark ist, wenn Menschen schwach sind. Mir wurde bewusst, dass Jesus sich um Leiden sorgt. Und er hat sehr viel Zeit verbracht, als er auf dieser Erde war, um diese Sorgen zu heilen. Aber das Markus-Evangelium zeigte mir, dass es nicht seine primäre Aufgabe war, sondern seine primäre Aufgabe war, die Sünde hinwegzunehmen, Menschen von der Sünde zu befreien. Für mich war physische Heilung immer das Wichtigste, aber für Gott war meine Seele sehr viel wichtiger. Und zu diesem Zeitpunkt wurde mir bewusst, dass ich viel mehr mich um eine tiefere Heilung kümmern muss, als einfach eine oberflächliche physische Heiligung.
Cleanse me from every sin and set me free.
Und ich muss euch etwas sagen, für die letzten 46 Jahre war dies mein Gebet und Gott hat das Gebet erhört. Er hat Dinge in meinem Herzen aufgezeigt, von denen ich geheilt werden musste. Und ich muss euch sagen, ich bin so weit weg davon, es geschafft zu haben. Erinnert ihr euch an die bittere Wurzel, von der ich euch erzählte? Alles, was jemand tat, war nicht gut genug für mich. Und es war sehr früh in der Ehe mit Kent, wahrscheinlich in den ersten 3-4 Jahren. Dass er Schwierigkeiten damit bekam, mit diesem 24-Stunden-Tag, 7 Tage rund um die Uhr. Und viel lastete auf seinen Schultern. Und eines Nachts, bevor wir zu Bett gingen, saß er an der Ecke der Matratze und er bekannte mir, ich kann das nicht tun. Ich fühle mich so erschlagen. Ich fühle mich so ertappt. Wie aus dem Nichts, sagte ich zu ihm. Erinnerst du dich nicht an unsere Hochzeit? War dir damals nicht bewusst, dass ich gelähmt war? War es dir nicht bewusst damals? Und sobald ich diese Worte gesagt habe, ja, wünschte ich könnte sie zurückstopfen in meinen Mund. Und ich habe mir sofort habe ich mich entschuldigt. Und ich sagte zu mir, Kent, das ist nicht was, das klingt gar nicht nach mir. Das klingt nicht, als ob ich das sagen würde. Aber wisst ihr was? Es war genau wie ich es war und es war so wie ich war. Und Gott hat nicht die Schwierigkeiten weggenommen, sondern er hat sie zugelassen. Er hat sie sogar geplant, er hat sie vorherbestimmt, er hat sie zugelassen. Und Schwierigkeiten und Schwierigkeiten und Probleme wurden zu der Zitrone, die er ausquetschte in meinem Leben. Es gab Dinge, von denen ich Buße, über die ich Buße tun musste. Bitterkeit, Selbstsüchtigkeit. Ich liebe es nicht, wenn Gott diese Zitrone ausquetscht, aber ich brauchte es. Suche mich her und offenbare mir die Sünde, der ich schuldig bin. Meine Behinderung und bis zu diesem Tag und viele Jahre später, sie zerdrückt mich immer noch und ich fühle mich nicht so stark. In den letzten 10 Jahren kam Schmerz noch hinzu und belastete unsere Ehe zu Kent. Und vor ungefähr 10 Jahren, als es mir sehr, sehr schwer wurde, es war die schlimmste Zeit meiner Schmerzen. Und Kent musste nachts häufig extra Zeit nehmen, aufzustehen und mich umzudrehen. Und eines Nachts aber, bevor wir das Licht ausmachten, saß er wieder an diesem Bettende und er bekannte und er sagte, ich fühle mich ertappt, ich kann es nicht tun. Aber dieses Mal war meine Antwort folgende. Oh Liebling, wenn ich in deiner Haut stecken würde, dann würde ich mich genauso fühlen. Du bist nicht schuldig. Ich werde für dich beten, dass der Herr uns durch diese Situation hindurchführt. Und ich möchte, dass du weißt, dass ich glaube, dass Gottes Gnade uns helfen wird, Liebling. Wir können es durchstehen. Und es war eine sichtbare Last, die von den Schultern meines Mannes genommen wurde. Und man konnte es förmlich sehen. Es war ein großer Wendepunkt in unserer Ehe. Gott bewegte eine tiefere Heilung in uns beiden. Und wisst ihr was? Ich muss euch sagen, dass wir es notwendig hätten, weil wenige Jahre später wurde bei mir Krebs diagnostiziert. Und das war ein Zeitpunkt, in dem Gott diese Zitrone noch mehr ausquetschte. Und ich erinnere mich, dass Ken mich eines Tages von der Chemo zurückbrachte und ich konnte ihn im Rückspiegel sehen. Und als während wir die Autobahn, die 101 runterfuhren, sprachen wir darüber, dass Leiden wie ein Spritzer der Hölle sind. Wenn du leidest, dann sollte es ein Hilfsmittel sein, dass du dich daran erinnerst, an die Hölle, von der dich Christus errettet hat. Und wir erinnerten uns daran, dass Gott zuließ, diese Spritze der Hölle, um uns wachzurütteln, dass er uns davon errettet hat. Und als wir in den Parkplatz fuhren, sah er in den, drehte er sich um und sagte zu mir und sagte, was sind die Spritzer des Himmels? Und ich dachte, wow, sind es diese Tage, an denen alles gut geht? Und wir hatten darüber geredet. Sind es Zeiten, in denen alle Rechnungen bezahlt sind und keine Schmerzen da sind, keine Probleme da sind? Und in der Stille sagten wir, nein, nein, das sind nicht die Spritzer des Himmels. Die Spritzer des Himmels ist, dass du Jesus in den Spritzern der Himmel, der Hölle findest. Es gibt nichts süßer, als Jesus in deiner Hölle zu finden. Und Ken und ich, wir sind so dankbar für diese Schwierigkeiten. Und ich weiß, das hört sich komisch an. Aber es half uns, dass wir hungrig sind für das lebendige Brot. Es half uns, dass wir durstig sind nach dem lebendigen Wasser. Es ist wie ein Lehrbuch, das uns belehrt, wer wir wirklich sind. Es hilft uns, uns von der Sünde zu befreien. Ist nicht komisch, dass Sünde Leiden brachte in unser Leben und nun benutzt Gott Leiden, um uns von Sünde zu befreien. Und all diese Schwierigkeiten, die Gott zulässt, sind der Grund, dass Gott uns einfach nur näher an das Herz Gottes bringen will. Er will uns, die Freude des Himmels kommt herunter und erspritzt uns und erfrischt uns. Und es kommen Ströme der Ermutigung, die uns zurückbringen zu Gott. Und ein das ermutigt uns, diese Lieder zu singen. Also es gibt nichts Besseres, als die Freude Gottes inmitten von Leiden zu erfahren. Und wir stimmen mit Paulus zu in 2. Korinther 6. Arm, nichtshabend und doch als solche, die alles haben. Menschen stellen mir häufig die Frage, denkst du nicht, dass Gott dir ein wenig zu viel auferlegt hat? Krebs, dass er auf chronische Schmerzen auferlegt hatte, dass er auf Gelähmtheit, auf Tetraplegie auferlegt hat. Nun, ist es zu viel für mich? Wäre es zu viel für dich, wenn das Gottes Zitrone in deinem Leben wäre, zu dem du berufen worden bist, wie es in 1. Petrus 2 heißt? Weil Christus hat für dich gelitten und hat uns ein Beispiel hinterlassen, dass wir seinen Fußstapfen nachfolgen sollen. Ich will seinen Fußstapfen folgen. Und wenn mein Retter gehorsam gelernt hat durch das, was er durchgegangen ist, dann will ich dasselbe tun. Gott schreitet damit fort, dass er ein tiefere Heilung in meinem Leben bewegt. Das ist der Grund, warum man mich häufig zitiert hört von dem Buch der Gebete. In allen Zeiten hört man mich sagen, wir sind viel zu häufig den Wünschen unseres Herzens gefolgt. Wir haben gegen deine Gebote gesündet. Wir haben die Dinge getan, die wir nicht hätten tun sollen. Und es ist in uns nichts Gutes. Ich liebe diese Worte. Aber ich hasse diese Worte. Denk nicht darüber nach, dass ich mich so sehr darauf freue, wenn ich Jesus eben einen neuen Leib zu bekommen. Nein, sondern ich will ein Herz haben, das Gott die Ehre gibt. Das nicht mehr verdreht ist von Sünde. das nicht meinen Ehemann manipuliert. Ein Herz, das Gott verherrlicht. Wenn Christen mit mir reden, und meistens sind es Pfingstler oder Charismatiker, und sie wollen über meine Heilung beten, und sie sind sehr mutig und kommen zu mir hoch und sie fragen, ob sie für mich beten dürften. Und ich sage, nee, nein. Und ich sage, wollt ihr für meine Heilung beten? Dann betet. Aber ich sage ihnen Folgendes. Kann ich dir etwas Spezifisches sagen, wofür ich Gebet brauche um Heilung? Und sie sind offen. Und ich sage ihnen, kannst du bitte für meine schlechte Einstellung beten, wenn ich morgens aufwache? Und dann sage ich ihnen all diese Dinge, die in meinem Herzen sind, für die ich Buße getan habe vor Gott, und bitte sie darum zu beten. 1. Petrus 4 sagt, deswegen, weil Christus im Leib gelitten hat, bewaffnet euch mit derselben Einstellung. Weil der im Leib gelitten hat, hat mit der Sünde aufgehört. Und als Ergebnis dessen lebt er für den Willen Gottes. Und was ist Gottes Wille? Oh, viele Dinge, aber für mich ist es am besten zusammengefasst in Philipper 2, Vers 20, wo es heißt, tut alles, ohne euch zu beschweren. Alles, ohne zu beschweren. Vor einiger Zeit hatten Ken und ich die Möglichkeit, das Heilige Land zu besuchen. Und er hat mir nicht das Tagebuch genannt, aber ich wusste, dass wir eines Tages nach Jerusalem gehen würden. Und er tat es in diesem Rollstuhl, der geschoben werden muss, nicht in dem elektrischen. Und als wir unten ankamen, und als wir durch diese Straßen hindurchgegangen sind, auf der rechten Seite war der Tempelberg. Und auf einmal geht etwas. Und auf einmal sah ich diese große Aussicht und ich sah den Teich Bethesda. Und ich sagte zu Ken und sagte, ich kann mich nicht erinnern, wie häufig ich mir wünschte, an diesem Teich zu sitzen. Und wisst ihr was? Der Platz, der Ort, der war totenstill. Die ganzen Touristen waren wahrscheinlich am Toten Meer. Und es war so still und so ruhig. Und ich lehnte mich an diese alten Ruinen des Teiches Bethesda. Und Ken, er rannte hinunter, um zu sehen, ob wirklich Wasser in dem Teich von Bethesda war. Und während ich dort alleine war, mit mir und meinem Retter, da rannten Tränen über meine Backen und ich sagte, oh Jesus, vielen Dank für dein Nein in Bezug auf physische Heilung. Du hast wirklich gewusst, was du mit mir getan hast vor so vielen Jahren. Weil ein Nein hat so viel Sünde aus meinem Leben herausradiert. Ich danke all diese Bitterkeit, all diesen Egoismus. Ich danke dir dafür. Ich möchte eine Journey sein, die du erschaffen hast. Ich danke dir für dieses Nein in meinem Leben. Ich möchte mehr auf deine Gnade, von deiner Gnade abhängig sein. Es half mir, die Beschwerden hinter mich zu legen. Es hat meinen Glauben gestärkt. Es hat meine Hoffnung auf den Himmel gestärkt. Und ich liebe Jesus viel, viel mehr. Viel, viel mehr. Es ist solch eine großartige Möglichkeit, in der Gemeinschaft deiner Leiden zu sein. Das ist die tiefere Heilung. Das ist die wirkliche Heilung. Als Charles Wesley schrieb, dass Jesus Auferstand und Heilung in seinen Flügeln hat. Das ist die Art und Weise der Heilung, die man für nichts anderes hergeben würde, auch nicht ums Laufen. Meine Frage heute hier ist, siehst du dich selbst am Pool, am Teich von Bethesda, in einer Reihe vielleicht als 15. von 35, stellst du dir die Frage, warum Gott die Enttäuschung dir nicht weggenommen hat, warum er dir keine Heilung gibt, obwohl du so sehr ernstlich dafür gebetet hast? Und das ist eine große Möglichkeit, ihm Ehre zu geben. Nun, wenn er dich heilen würde, ist es eine großartige Gelegenheit, ihm Ehre zu geben. Aber wenn er es nicht tut, dann ist es auch eine große Möglichkeit, damit Gott dich mehr und mehr verherrlicht und in das Ebenbild seines Sohnes gestaltet. Das ist die tiefere Heilung. Das muss dir nicht das Genick brechen. Ich möchte, dass du mit mir betest. Und wir werden dieses Gebet zusammen beten. Und ich weiß, dass ihr das in eurem Herzen auswendig kennt. Aber während ihr dieses von eurem Herzen singt, als ein Ausdruck gegenüber Jesus, vielleicht einen neuen Bund mit ihm, um auf neuen frische Ebene des Gehorsams zu kommen, und singt nun mit mir folgende Lieder. Möge Gott euch segnen und herzlichen Dank für die Zeit.
We trust you're encouraged by what you've just heard. You've been listening to Grace to You. For more information about Grace to You, visit www.gty.org. That's gty.org. Or call 1-800-55-GRACE. Thanks again for your interest in Grace to You, where each day we're unleashing God's truth, one verse at a time.